Brigitte, wie gut ist deine Trefferquote, wenn es um die Vorhersage von Urteilssprüchen geht? Also ob jemand schuldig oder unschuldig gesprochen wird?
Die ist extrem schlecht.
Schlechter Track Record?
Ich kann das nie voraussagen.
Im Fall, wo wir heute besprechen, hast du mir im Vorfeld gesagt, es sei 50-50. Also es könne beide Richtungen kippen. Mittlerweile ist das Urteil da, ganz frisch. Es geht ums Verfahren gegen Zanya Ameti, Co-Präsidentin von der Operation Libero. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist wie immer die Gerichtsreporterin Brigitte Jolimer. Zanya Ameti ist Zürcher Stadtparlamentarierin, noch für kurze Zeit Co-Präsidentin von der Operation Libero. Sie war GLP-Mitglied und hat bei einer grossen PR-Agentur geschafft. Und seit letzter Woche ist sie verurteilt wegen Störung der Glaubensfreiheit. Über das ganz frische Urteil reden wir heute. Es war ein sehr spezieller Prozess gewesen, in vielerlei Hinsicht. Nimm uns mal mit, Brigitte. Du bist letzten Mittwoch an die Verhandlung gegangen.
Ja, ich weiss gar nicht, wo anfangen, wenn wir erklären, warum es speziell war. Es hat eigentlich schon damit angefangen, dass ich sehr früh, viel zu früh zum Gerichtsgebäude gelaufen bin und schon auf dem Weg zu dem Gerichtssaal draussen zwei Polizeifahrzeuge gesehen habe. Und dann war wie klar gewesen, okay, das geht jetzt so weiter. Und tatsächlich, der Prozess war von einem Polizeiaufgebot begleitet gewesen, wie ich es nicht oft erlebe in meinem Gerichtsalltag. Und das ist doch sehr erstaunlich, weil es ist nicht eine Terroristin vor Gericht gestanden und es geht eigentlich um einen eher kleinen Fall, der zwar hohe Wellen geschlagen hat, aber es geht jetzt nicht um Mord und Totschlag. Und die Polizeipräsenz war wirklich enorm gewesen, auch im Gerichtssaal drinnen. Ich durfte dann ganz lange gar nicht rein. Dürfen. Ich habe nur durch die Glastüren gesehen, dass mindestens 6 uniformierte Polizistinnen und Polizisten sich vorbereitet haben. Und zwar vorbereitet auf eine sehr strenge, eingehende Kontrolle von jedem Menschen, wo den Prozess will besuchen oder daran teilnehmen. Also wir sind alle am Körper kontrolliert worden, die Taschen sind kontrolliert worden, wir müssen Jacke und Taschen in einen anderen Raum legen. Es hat alles sehr lang gedauert und es war eigentlich sehr eine beklemmende Stimmung gewesen.
Also es hat wahnsinnig viel Polizei gehabt, ja, sonst sehr viele Leute, oder?
Der Aufmarsch war enorm gewesen, das liegt an den ZuschauerInnen. Es hat ein sehr grosses öffentliches Interesse gegeben. Aber es liegt auch an den Menschen, die sich dem Prozess als PrivatklägerInnen angeschlossen haben. Die sind auch in grosser Zahl anwesend gewesen. Und das hat dazu geführt, dass das Gericht die Verhandlung noch per Video in einen zweiten Saal übertragen hat. Also wir, die haben dürfen in den Saal rein, also wo die HauptakteurInnen anwesend gewesen sind, wir sind auch schon ganz eng und wirklich quasi Knie an Knie in dem kleinen Saal gesessen. Der war proppe voll gewesen. Dort haben so viele Leute, wie es gegangen ist, reingebracht. Und der Rest hat eben in den zweiten Saal müssen. Also, es ist alles sehr hautnah gewesen, was das Ganze nicht angenehmer macht.
Mhm. Über alles reden wir noch. Über Gerichtsverhandlungen, über die Rolle von diesen PrivatklägerInnen. Wir fangen aber zuerst mal vorne an. Es ist in einer Septembernacht 2024 in einem Keller in der Stadt Zürich. Was ist dort passiert?
Es ist auch das eine ungewöhnliche Sache. Zanya Ameti hat später erzählt, dass sie in einer Phase war, in der sie sehr überarbeitet war, in der sie Nachtschichten geschoben hat. Und in dieser Septembernacht hat sie sich nicht mehr fokussieren können, hat sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren können und hat sich dann entschieden, dass sie im Keller von ihrem Wohngebäude eine Schiessübung macht mit einer Sportwaffe. Wie sie gewusst hat, das hilft, wieder Gedanken zu bündeln, das hilft, Konzentration zu finden. Das werden alle SportschützInnen bestätigen, dass man einfach da steht und sich auf einen Punkt muss fokussieren und konzentrieren. Das hilft, wieder Gedanken in Ordnung zu bringen. Und das hat sie gemacht, das hat sie entschieden. Und ihr werdet jetzt 2 Sachen zum Verhängnis. Also, dass man in den Keller geht, schiessen mit einer Sportpistole, das ist eigentlich nicht problematisch. Das dürfen wir in der Schweiz. Sie hat aber noch eine Zielscheibe gebraucht und hat aus einem Stapel Altpapier einen Auktionskatalog gefunden, hat dort A3-Seite rausgerissen und hat die A3-Seite dann im Keller unten als Zielscheibe an die Wand gehängt. Und auf dem Bild aus dem Auktionskatalog war eine Abbildung von Maria und Jesus, ein sehr altes Gemälde. Die hat das an die Wand gehängt, hat dann in ungefähr 10 Meter Distanz mit ihrer Pistole 20 Schüsse abgegeben auf das Gemälde und hat mit ihren Schussköpfen von der Maria und vom Jesuskind getroffen. Das alles ist auch noch nicht problematisch, das sage ich jetzt ohne provozieren zu wollen. Das Problem hat erst angefangen, dass sie auf die Idee gekommen ist, die beiden Bilder auf ihrem Instagram-Account zu veröffentlichen, zu posten. Sie hat dann zwei Bilder gepostet. Eins zeigt das zerschossene Gemälde und eins zeigt, wie sie im Keller steht und mit der Sportpistole zielt. Sie hat die beiden Bilder veröffentlicht und auf dem einen Bild hat sie noch den Hinweis angefügt, abschalten. Also sie hat wie wollen zeigen oder mitteilen der Welt, dass sie die Übung gemacht hat, dass sie abschalten kann, dass sie ihre Gedanken wieder in Ordnung bringen kann. Das hat sie mitten in der Nacht gepostet und hat dann schon am nächsten Morgen einen Telefonanruf bekommen von einem Journalist, der ihr gesagt hat, hey, was machen Sie da? Sind Sie sich bewusst, was Sie da veröffentlicht haben? Und sie sagt, erst dann hat sie realisiert, was das für ein Gemälde ist, was das könnte bedeuten und hat den Post sofort gelöscht. Aber das war zu spät.
Der Post war draussen.
Der war in der Welt draussen.
Und es hat heftige Folgen gehabt, oder? Erzähl mal noch von denen.
Ja, heftige Folgen ist eigentlich freundlich ausgedrückt. Sogar der Staatsanwalt, der ja eine harte Bestrafung gefordert hat für Zanya Ameti, hat gesagt, da können wir nicht mehr von einem Shitstorm reden, sondern das sei ein eigentlicher Shit-Hurricane gewesen. Das hat mich erstaunt, das aus dem Maul vom Staatsanwalt zu hören. Und das hat Tausende, wahrscheinlich aber Tausende von Kommentaren, Verbreitungen gegeben. Und es ist sehr viel Bösartiges, Häme, auch Bedrohliches über Zanya Ameti geschüttet worden. Es ist zu Morddrohungen gekommen. Und es ist so weit gegangen, dass sie und ihre Familie vorübergehend haben müssen unter Polizeischutz gestellt werden.
Viele von diesen Kommentaren, die es dort im Internet gab, die wirklich wüst waren, haben auf ihre Person, auf ihre Herkunft auch abgespielt. Ihre Familie kommt aus Bosnien, von der Zanya Ameti. Es ist aber nicht dabei geblieben, was im Internet passiert ist. Es hat auch in ihrem Arbeitsleben Konsequenzen gehabt.
Es hat massive Konsequenzen gehabt, der Shit-Hurricane, man kann es nicht anders sagen. Sie hat ihren Job verloren bei einer grossen Zürcher PR-Agentur. Sie ist ihre Partei bei den Grünliberalen unter Druck geraten. Sie war die Rede von einem Parteiausschlussverfahren, das sogar eingeleitet worden ist. Sie ist dem zuvorgekommen, indem sie selber aus der Partei austreten ist. Sie ist jetzt immer noch Zürcher Gemeinderätin geblieben, als parteiloses Mitglied und hat jetzt aber vor kurzer Zeit angekündigt, dass sie sich nicht wird der Wiederwahl stellen. Sie hat eigentlich alles verloren. Eben Morddrohungen, Partei weg, Job weg und ja, die Reputation am Boden. Und das haben wir vielleicht jetzt noch nicht erwähnt. Ja, wer sind denn die Tausende und Tausende Leute gewesen, die den Shit Hurricane angefacht haben und auch am Laufen gehalten haben? Das war eben auffallend gewesen. Das sind in erster Linie ganz rechte Parteien gewesen, allen voran die Jung-SVP. Es ist der Verein von Nicolas Rimoldi massvoll. Es ist aber über die Landesgrenze rausgegangen. Es hat sich ein österreichischer Rechtsextreme hätte sich dem angenommen, hat es auch tüchtig weiterverbreitet. Also die Geschichte mit dieser Schiessübung auf ein Bild von Maria und Jesus, die ist vor allem in rechten Kreisen verbreitet und hochgekocht und ganz eindeutig auch missbraucht worden für alles andere als Religion und religiöse Gefühle.
Mit heftigem Vokabular, also es wird die Remigration von der Zanya Ameti gefordert, sie sagen fremde Invasorin. Die Strategiechefin von der jungen SVP hat geschrieben, dass Frau Ameti in der Schweiz fehl am Platz ist.
Es war von Deportation gedreht. Und das sind lauter Begriffe, wo man ganz klar muss sagen, die kommen aus der Nazi-Zeit von Deutschland. Also das sind Begriffe, die historisch prägt sind und mehr als bedenklich sind, wo auch ein bisschen den Gedankenhintergrund von diesen Menschen zeigt, die jetzt derart heftig und laut aufschreien und ja, an der Bestrafung von der Sanja Ameti verlangen.
Sie selber, das hast du gesagt, hat sehr schnell reagiert, hat den Post gelöscht, wo sie kontaktiert worden ist von einem Journalist. Was hat sie nachher weitergemacht?
Sie hat öffentlich immer wieder mehrmals sich entschuldigt, hat Reue gezeigt, hat gesagt, das ist ein Fehler gewesen. Sie hat um Vergebung gebeten. Sie hat Kontakt gesucht zu kirchlichen Kreisen. Und es ist nur wenige Tage gegangen, wo ihr der Katholische Frauenbund vergeben hat, in aller Öffentlichkeit verziehen hat. Der Bischof von Chur hat das Gleiche gemacht, hat in einem öffentlichen Statement der Sanja Ameti verziehen. Und auch der damalige reformierte Pfarrer, Grossmünsterpfarrer von Zürich, der Christoph Siegrist, der ist heute noch Theologieprofessor an verschiedenen Universitäten, hat ganz klar gesagt, als Seelsorger verzeihe er der Sanja Ameti. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, weil wir reden da viel über religiöse Gefühle, über, wir werden über das Christentum reden. Und was prägt das Christentum in erster Linie? Das ist, dass wir vergeben, dass wir andere Menschen vergeben. Und das ist jetzt in diesen Kreisen, wo der Shit-Hurricane angefangen hat, nie ein Thema gewesen. Sie bezeichnen sich, haben sich vor allem am Prozess als Christen und Christinnen bezeichnet, haben ihre Verletzungen in grossen Worten geschildert, aber dass es zum Christentum gehört, dass man anderen verzeiht und vergibt, das ist nie ein Thema gewesen.
Wie ist es denn überhaupt bei der Justiz gelandet? Das hat die von sich aus anfangen ermitteln? Ist das ein Offizialdelikt?
Die hätte eigentlich müssen und können von sich aus ermitteln. Das ist nicht nötig gewesen, weil sich über 20 Einzelpersonen und 2 Vereine bei der Staatsanwaltschaft gemeldet haben und Strafanzeige eingereicht haben. Sie haben verlangt, dass eine Strafuntersuchung aufgenommen wird und dass Sanja Ameti bestraft wird.
Die 2 Vereine, das sind die, die wir schon erwähnt haben, die junge SVP und der Verein Massvoll, der aus der Corona-Kritiker-Szene entstanden ist.
Genau, und was vielleicht noch wichtig ist, das sind die beiden Vereine. Und wenn man die Einzelpersonen anschaut, die sich dann auch noch diesen Klagen angeschlossen haben, das sind in erster Linie Leute, die sich im Umfeld von der jungen SVP und vom Verein Massvoll bewegen. Also das ist ein sehr enger Kontext.
Mhm. Sind die, die auf Social Media geschrieben haben, sie gehört nicht zu uns. Aber das haben sie ja nicht können vorgeben vor Gericht, sondern dort geht es um ganz etwas anderes. Es geht um den Straftatbestand Störung der Glaubensfreiheit. Was schützt den? Oder was sagt der überhaupt?
Das ist noch wichtig zu sagen, das ist nicht ein Straftatbestand, der irgendwelche Religionen schützt. Also es ist kein Religionsartikel, sondern es ist ein Tatbestand, wo die religiöse Gefühle und die religiöse Überzeugungen von einzelnen Menschen schützt. Und das trifft übrigens jede Religion. Also das ist jetzt nicht auf das Christentum beschränkt. Und was auch ganz wichtig ist, es braucht eine gravierende Verletzung von diesen religiösen Gefühlen. Also es ist nicht jede kleine Empfindlichkeit soll gerade bestraft werden. Und was auch wichtig ist, das kann man nicht genug betonen, der Artikel ist umstritten. Es gibt viele Länder, die leisten sich so einen Blasphemie-Artikel nicht mehr. Und es hat auch in der Schweiz erst vor ein paar Jahren wieder den Versuch gegeben, den Straftatbestand zu streichen. Und das ist aber gescheitert. Es gibt auch innerhalb der JuristInnen gibt es immer noch die Stimme, die sagt, vielleicht behalte ich mir den Artikel 261, dann kann der Staat mitreden und vielleicht gelingt es dem Staat dann moderierend und beschwichtigend auf allfällige religiöse Diskurse einzuwirken.
Ich habe mir den entscheidenden Satz schnell rausgeschrieben aus dem Artikel 261. Dort steht, wer öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugung anderer in Glaubenssachen, insbesondere den Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet oder Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt, wird mit Geldstrafe bestraft.
Was das wichtigste Stichwort ist, in gemeiner Weise. Das ist eigentlich nochmal wie eine Verschärfung. Also es reicht eigentlich nicht, dass ich jemanden verspotte wegen seiner religiösen Überzeugung. Ich muss das in absolut gemeiner Art und Weise machen. Das ist wie eine Eingrenzung. Mit dem will man wie sagen, es muss in einer modernen, pluralistischen, diversen Gesellschaft möglich sein, dass man auch Religionen verspottet, sich lustig darüber macht. Aber wenn man das in absolut gemeiner Art und Weise macht, dann wird es strafbar. Und das ist natürlich eine schwierige Grenze. Und das ist extrem schwierig für ein Gericht, das irgendwie hieb- und stichfest nachzuvollziehen. Erstens, was sind die verletzten religiösen Gefühle? Ist jemand wirklich verletzt? Und zweitens, hat der Täter oder die Täterin in gemeiner Art und Weise gehandelt?
Also komm, nimm uns mal mit an den letzten Mittwoch. Wie ist das vor Gericht abgelaufen?
Es war eine unangenehme Stimmung in diesem Saal. Es ist angespannte Stimmung war. Es war eben alles sehr eng gewesen. Man ist so dicht aufeinander gesessen und es ist so Crème de la Crème von der rechten Szene von der Schweiz anwesend gewesen. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie den Prozess als Bühne benutzt haben, dass sie das genossen haben, den Auftritt, dass, ja, dass das für sie eine Möglichkeit gewesen ist, ihre Ansichten auch in diesem Rahmen kundzutun. Und zwischen all dem hat man die beschuldigte Frau gehabt, Zanya Ameti, mit ihrem Verteidiger. Sie ist sehr gefasst in den Saal reinmarschiert. Ich habe wirklich gestaunt. Ich habe noch gedacht, sie kommt sicher durch einen Hintereingang rein und schaut, dass sie sich dem Rummel ein bisschen entziehen kann. Das hat sie nicht gemacht. Sie ist wirklich klar und erhobenen Hauptes durch die Medien durchgelaufen, durch den Saal durchgelaufen und ist dann neben ihrem Verteidiger ganz am Rand von einer langen Bank gesessen.
Mit wem hat der Prozess denn angefangen?
Im Strafverfahren gibt es immer so sogenannte Vorfragen und die sind in dem Fall sehr spannend gewesen, weil der Verteidiger von der Zanya Ameti hat die Frage aufgeworfen, ob die junge SVP und ob der Verein massvoll wirklich darf ich das Privatklägerinnen zugelassen werden. Und erstaunlicherweise hat sich dann der Verein massvoll von sich aus am Prozess zurückgezogen. Er hat gesagt, okay, wir wissen, es ist so ein Grenzfall, ob juristische Personen können zugelassen werden, ob juristische Personen können in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden. Wir ziehen uns zurück, wir geben die Privatklägerschaft auf, was nicht viel geändert hat, weil der Herr Imoldi ist auch als Einzelperson noch Privatkläger gewesen und andere Mitglieder von Massvoll auch. Es war interessanter gewesen bei der jungen SVP. Dort hat Nils Fichter, der Präsident ist von der jungen SVP, hat sich gesagt, nein, wir wollen, dass die junge SVP weiterhin Privatklägerin bleibt, weil wir setzen uns da für religiöse, christliche Werte und darum sind wir verletzt. Und das hat dann aber das Gericht aberkannt. Spät, muss man sagen, aber immerhin nach einem kurzen Prozessunterbruch ist der Einzelrichter zurückgekommen und hat gesagt, die junge SVP ist nicht mehr zugelassen als Privatklägerin, aber weil das jetzt so spät kommt, der Entscheid, und weil wir ja die Partei bisher zugelassen haben, darf sich der Herr Fichter am Prozess neu als Privatkläger konstituieren. Das ist ein
Denise Fichter, das ist der Präsident von der jungen
genau,
SVP.
Genau, der ist als Einzelperson ist der noch nie Privatkläger gewesen. Hingegen seine Ehefrau, die Strategiechefin von der jungen SVP, Zara Regetz, hat sich auch als Privat- und Einzelperson konstituiert. Und der Nils Fichter hat jetzt das können, spontan am Gericht hätte können den Rollenwechsel vollziehen.
Brigitte, ein Satz, was ist das eigentlich ein Privatkläger?
Ja, das klingt total komisch. Ich weiss, es hat eine recht grosse Wirkung in einem Strafverfahren, weil wenn ich mich als Privatklägerin ins Verfahren einbringe, dann bin ich Partei in diesem Verfahren. Das heisst, ich habe die vollkommene Akteneinsicht. Was in diesem Verfahren speziell problematisch war, ist, dass sie die Akten haben können eingesehen. Sie haben alle Verfahrensakten bekommen. Die sind eigentlich geheim. Die sollte man nicht veröffentlichen. Und die sind dann, also je nachdem, wenn das jetzt gut rausgekommen ist aus Sicht von der Rechts- und rechtslibertären Kreise, sind die nur im Netz kursiert. Und das ist hochproblematisch. Also unter anderem ist auch die private Wohnadresse von der Sanja Ameti bekannt gemacht worden. Und ja, also eigentlich geheime Dokumente sind nicht geheim geblieben.
Das ist alles besprochen worden in den Vorfragen, eigentlich bevor es dann wirklich losgegangen ist. Als erstes hat dann wahrscheinlich das Wort die Beschuldigte.
Das ist der übliche Ablauf. Das nennt man Beweisverfahren. Und im Beweisverfahren tut der Richter, wir haben da einen Einzelrichter gehabt in Strafsachen, tut die beschuldigte Person befragen zu den persönlichen Verhältnissen und zum Sachverhalt, wo ihr vorgeworfen wird. In dem Fall war es so, und das hat der Richter von Anfang an gewusst, dass Sanja Ameti vor Gericht keine Aussagen gemacht hat. Das ist angekündigt. Also der Programmpunkt ist weggefallen, das hat der Richter mitgeteilt. Er hat übrigens noch, das ist auch noch ungewöhnlich, er hat wahrscheinlich aufgrund von dem grossen öffentlichen Interesse hat er ganz am Anfang vom Prozess noch die Anklageschrift vorgelesen. Das hat jetzt da nicht so viel Zeit gebraucht, weil es ist eine kurze Anklageschrift, aber es gibt es selten. Also mit dem hat der Richter wie gezeigt, dass er das öffentliche Interesse ernst nimmt. Aber eben, der hat schnell die Anklageschrift vorgelesen. Die Befragung ist ins Wasser gefallen von der Sanja Ameti. Mit dem ist dann das Beweisverfahren abgeschlossen gewesen. Und dann haben sich die einzelnen Parteien können äußern in Plädoyers. Und in diesen Plädoyers sagt man, verlangt man einen Freispruch, verlangt man einen Schuldspruch und was für eine Strafe ist angemessen. Das hat dann sehr schnell angefangen, weil die Befragung nicht stattgefunden hat. Und das darf ich auch noch, oder muss ich auch noch erwähnen, es ist das Recht von jedem Menschen, der auf der Anklagebank sitzt, die Aussagen zu verweigern. Es gibt keine Verpflichtung für angeklagte Personen, müssen Rede und Antwort stehen. Das ist ganz wichtig.
Das kann keinen Einfluss haben, ein Urteil über jemanden redet oder
nein, das darf man nicht negativ werten. Also man darf auch während der Untersuchung die Aussage verweigern. Das hat Sanja Ameti zum Teil gemacht. Sie hat in ihrer ersten Einvernahme sehr ausführlich ausgesagt und in ihrer zweiten dann nicht. Aber das ist das Recht, das alle haben, die in ein Strafverfahren verwickelt sind.
Also dann Plädoyers. Das erste kommt vom Staatsanwalt. Wer ist das?
Das ist der Staatsanwalt Gnehm, sehr bekannter, erfahrener Staatsanwalt im Kanton Zürich. Er ist SVP-Mitglied.
Spielt das eine Rolle?
Ich werde immer ein bisschen angefeindet, wenn ich das nenne. Ich überlege mir es auch immer dreimal, ob ich die Parteizugehörigkeit nennen soll. Aber auch bei den Staatsanwälten spielt der Parteiproporz. Das sind gewählte Personen in dieser Funktion. Und das Parteibüchli spielt eine Rolle, ob sie den Posten überkommen oder nicht. Und darum, finde ich, ist es zulässig, dass man Parteizugehörigkeit nennt. Ich weiss nicht, ob es eine Rolle spielt. Ich kann nicht sagen, jetzt zu seinen Gunsten, sage ich jetzt mal, es sollte und darf keine Rolle spielen. Wobei man sich immer muss fragen, das sind Menschen. Also Staatsanwälte sind Menschen, Richterinnen sind Menschen. Ob du das alles einfach kannst ablegen, was dich prägt, wenn du in einem Gerichtssaal bist und anklagst oder richtest, das ist eine andere Diskussion. Aber also der Staatsanwalt hat sehr energisch und ja, mit zum Teil harten Worten eine harte Bestrafung von der Sanja Ameti verlangt.
Was fordert er?
Er will eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 100 Franken und einen Buß von 2'500 Franken. Und das ist viel. Also da sind wir am oberen Rand von dem, was der Tatbestand zulässt. Und es ist darum erstaunlich, weil Sanja Ameti noch nie straffällig geworden ist. Also sie hat einen völlig unbefleckten Leumund. Also, und für eine Ersttäterin ist das eine harte Strafe. Und mich jetzt auch darum erstaunt, weil er doch in klaren Worten den Shit-Hurricane kritisiert hat, von einer modernen Hexenverbrennung geredet.
Das ist ein Staatsanwalt, der das gesagt hat.
Ja, ich muss ihm dreimal in meinen Notizen nachlesen. Das ist der Staatsanwalt, der es gesagt hat. Und trotzdem sagt er, was Sanja Ameti vorbringt, was sie denkt hat bei dieser Schiessübung. Sie hat dann wie gesagt, sie seien in einem anderen Film gewesen, gedanklich weggetreten. Sie hat ein frühkindliches Trauma erwähnt in Bosnien, wo sie Zeugin geworden ist, wie ihr Bruder vor ihren Augen ermordet worden ist, wie das alles hochgekommen ist und ja, über sie gekommen ist, dass sie quasi in einem Ausnahmezustand war. Das hat sie geschildert. Von dem hält der Staatsanwalt gar nichts. Er hat das recht verächtlich geschildert, als frei erfunden, als lebensfremd, als nicht nachvollziehbar. Der Staatsanwalt sagt, Sanja Ahmedi hat genau gewusst, was sie macht. Sie hat genau gewusst, dass sie auf die wichtigsten Figuren vom Christentum schiesst. Und sie hat von Anfang an geplant, die Bilder auch zu posten. Es sei eine gezielte und gewollte Provokation von der Sanja Ahmedi und darum sei sie schuldig zu sprechen.
Nach dem Staatsanwalt kommt die Privatkläger dran. Es sind ja mega viele, es sind über 20 Leute. Das heisst, das hat dann wahrscheinlich ein bisschen gedauert.
Ja, es haben zum Glück nicht alle geredet und der Richter hat ihnen auch eine Redezeitbeschränkung auferlegt. Er hat ihnen schon vor dem Prozess gesagt, sie dürfen nicht länger als 10 Minuten reden. Da habe ich immer ein gespaltenes Verhältnis zu Redezeitbeschränkungen. Eigentlich finde ich, sollten alle vor Gericht so lange reden können, bis sie ihre Sache dargelegt haben. Aber weil jetzt der Vorfall derart politisch aufgeladen ist und wie es sich schon im Vorfeld vom Prozess gezeigt hat, dass die Schiessübung im Keller für etwas ganz anderes benutzt wird als für religiöse Gefühle, habe ich das klug gefunden vom Einzelrichter, dass er die 10 Minuten eingefordert hat. Es haben dann vielleicht ein knappes halb Dutzend Menschen haben sich noch mündlich geäussert im Saal. Es war eine Zürcher SVP-Kantonsrätin, Zara Regetz hat geredet, Nils Vierter hat geredet.
Die beiden.
Ja, genau. Es hat ein Vorstandsmitglied vom Massvoll geredet, wo eine Handvoll Leute als Anwalt vertreten hat. Und bei diesen Statements haben wir gemerkt, die haben sich alle bemüht, jetzt nicht ausländerfeindliche Parolen im Gerichtssaal vor sich zu geben. Das wäre verboten gewesen, das hätte der Richter müssen unterbinden. Sondern sie haben die sehr aufgewühlten und auffallend emotionalen Worte geschildert, wie sie als gläubige Christinnen und Christen verletzt worden sind von dieser Schiessübung. Und eine Frau hat dann auch mehrfach betont, wie sie seither Angst hätte, dass ihr etwas passieren könnte. Man hat Christenverfolgung bemüht, dass sie in gewissen Ländern auf dieser Welt Christen verfolgt werden und auch getötet werden. Und was besonders störend war, es ist immer wieder einen Seitenhieb gegeben zu islamistischen Extremisten. Also das haben sich einige nicht können verkneifen, zu sagen, dass die Art und Weise, wie Sanja Ahmedi in dem Keller gestanden ist und auf das Bild geschossen hat, das erinnere an islamistische Terrorakte. Und das war sehr grenzwertig. Also der Islam und Musliminnen sind in einer Art und Weise dargestellt worden, die hochproblematisch ist. Und das hat eigentlich nicht in den Prozess gehört. Aber das ist immer wieder durchgeschimmert. Ein Privatkläger, das war besonders stossend, hat von der Sanja Ahmedi verlangt, sie solle als Flüchtling, der in der Schweiz aufgenommen wurde, gefälligst dankbar sein. Und die Schweiz hat ihr alles ermöglicht und alles finanziert. Das hat man eigentlich müssen unterbinden. Und ich habe den Richter angeschaut, wie er reagiert auf die Worte. Und ich habe gemerkt, dass er bei einzelnen Äußerungen ganz nahe dran war, zu sagen, stopp, das geht zu weit, aufhören. Er hat es noch knapp durchgelassen. Wahrscheinlich auch im Wissen, dass die 10 Minuten bald vorbei sind.
Nach der Privatklägerinnen die Verteidigung von der Sanja Ahmedi. Was ist das Argument, das sie vorgebracht hat?
Verteidiger von der Sanja Ahmedi ist der Peter Petoni, auch ein sehr bekannter Jurist, hat natürlich als erstes darauf hingewiesen, wie der Vorfall zweckentfremdet wird, wie es eigentlich um etwas ganz anderes geht bei der Privatklägerschaft, um ausländerfeindliche Parolen. Und er hat jetzt inhaltlich, juristisch, hat er gesagt, das, was seine Mandantin gemacht hat, das erreicht nicht die nötige Schwere, um den Tatbestand zu verletzen. Er sagt, es gäbe Stimmen, es gibt auch einen Entscheid aus dem Bundesgericht, der verlangt, dass, wenn ich will, die Glaubensfreiheit von jemandem störe oder beeinträchtige, dann muss das ein Ausmaß haben, dass der Religionsfrieden wenigstens potenziell gefördert wird. Und das sehen wir bei der Aktion von der Sanja Ahmedi weit entfernt davon. Also er sagt, dass in gemeiner Weise vorgehen, das bedeutet eigentlich, dass der Religionsfrieden gefördert wird. Und das sei da nicht passiert. Und das hätte seine Mandantin auch nie wollen. Das finde ich auch noch wichtig. Also er hat gesagt, klar hat sie auf das Bild geschossen, aber was hat sie mit dem wollen bezwecken? Hat sie wirklich wollen bezwecken, dass es einen Aufruhr gibt unter Christinnen?
Das ist die Intention, die dort eine Rolle spielt, bei in gemeiner Weise, wieso dass man es macht. Weil öffentlich hat sie so gemacht, sie hat es gepostet auf ihren Kanal, das ist unbestritten, dass sie Gegenstände von religiöser Verehrung verunehrt hat. Da kann ich jetzt auch noch mitgehen. Das ist ein Marienbild, das in der katholischen Kirche, in der orthodoxen Kirche verehrt wird. Die heilige Maria hat einen hohen Stellenwert dort. Und wenn man dort auf die schiesst, aufs Gesicht schiesst vom Jesuskind und das dann postet, so wie kann ich noch mitkommen. Und der Verteidiger hat auch vor allem dort argumentiert, dass es nicht in gemeiner Weise war und der Frieden in der Schweiz nicht gestört worden ist.
Genau, und das mit der Intention ist noch wichtig. In gemeiner Weise, das beschreibt die Art und Weise der Handlung. Das beschreibt nicht nur, was in deinem Inneren vorgeht. Also zuerst mal muss die Art und Weise von dem, was du gemacht hast, offensichtlich bösartig und gemein sein. Das sagt er, ist es nicht gewesen. Und dann kommt die zweite Frage, weil der Blasphemie-Artikel verlangt auch Vorsatz. Du hast das müssen wollen. Du hast müssen wollen von Anfang an den Glauben oder die Religiosität von einzelnen Menschen verletzen. Das muss deine Absicht gewesen sein. Und nur dann kannst du schuldig gesprochen werden. Also reine Fahrlässigkeit reicht nicht. Wobei ich mich da korrigieren muss, wenn ich von Absicht rede, das reicht eben auch nicht. Es gibt ein Instrument im Schweizer Rechtssystem, das zwar nie in einem Gesetz steht, das heisst Eventualvorsatz. Und das reicht. Das ist so ein Zwischending zwischen fahrlässig handeln und mit Absicht handeln. Und das wird der Sanja Ahmedi vom Staatsanwalt vorgeworfen. Nicht, dass sie bewusst absichtlich hat wollen, religiöse Gefühle verletzen, sondern sie hat es in Kauf genommen. Der Verteidiger sagt, sie hat erstens nicht eine derart gravierende Aktion gestartet, dass das in gemeiner Weise erfüllt wird. Der Religionsfrieden war nie gefördert in der Schweiz. Und sie hat das vor allem nicht wollen. Sie hat nie die Absicht hatte oder in Kauf genommen, religiöse Gefühle von Einzelnen zu verletzen. Und, das finde ich auch noch ganz wichtig, es sei auch gar nicht bewiesen, dass Menschen in religiösen Gefühlen verletzt worden sind. Weil all die Protagonisten, die da laut aufschreien und bis heute aufschreien, die haben eine ganz andere Agenda. Ihnen geht es um etwas anderes. Und der Staatsanwalt hat das nie untersucht, ist tatsächlich jemand und falls wer in religiösen Gefühlen verletzt worden.
Mhm. Wir sind jetzt beim Plädoyer vom Verteidiger gewesen. Nachher im Prozess kommt dann noch Replik, Duplik, wo sich die anderen nochmal haben können äussern, bevor dann zum Schluss von dem Teil die Beschuldigte nochmal darf reden. Das ist das Schlusswort der Beschuldigten. Wie hat das Sanja Ahmedi gehandhabt?
Ja, wir haben alle ganz gespannt gewartet auf das Schlusswort. Viele haben wahrscheinlich gehofft, sie darf sich noch ein bisschen umfassend äussern und sie hat dann zu unserer Überraschung darauf verzichtet. Das kann man und sie hat gesagt, sie will sich jetzt nicht mehr äussern. Ja, mit dem ist der Prozess fertig gewesen und der Einzelrichter hat sich mit der Gerichtsschreiberin zurückgezogen.
Mhm. Sie ist am gleichen Tag, am Nachmittag, zur Urteilseröffnung gekommen. Ist für den Richter auch so eine 50-50-Angelegenheit gewesen wie für dich oder ist es für ihn eine klare Sache gewesen?
Ich habe den Eindruck, es war für ihn eine klare Sache gewesen. Eben, du hast es schon erwähnt, er hat Sanja Ahmedi schuldig gesprochen. Er hat doch eine deutlich tiefere Strafe ausgesprochen, als der Staatsanwalt verlangt hat, nämlich 60 Tagessätze an 50 Franken. und eine Busse von 500 Franken. Also er hat eigentlich die Strafe fast halbiert vom Staatsanwalt. Eben, es ist nicht ganz überraschend, dass es zu einem Schuldspruch gekommen ist. Mich hat dann seine Urteilsbegründung überrascht, und zwar eher negativ. Also ich finde, wenn man sie schuldig spricht, dann hat man das mit anderen und nachvollziehbaren Argumenten müssen machen. Und seine Begründung, die war kurz, die war mündlich, die hat wirklich nicht überzeugt.
Inwiefern nicht? Was hat er gesagt?
Also ich kann vielleicht zwei Punkte erwähnen. Das eine ist, dass er doch davon ausgeht, dass der Religionsfrieden in der Schweiz gestört worden ist durch die Aktion. Und er leitet das her, weil es den grossen Shitstorm gegeben hat, weil die rechten Kreise die Sache derart hochgekocht haben. Und er hat sogar Polizeipräsenz am Prozess als Zeichen dafür erwähnt, dass da doch eine grosse Unruhe entstanden ist im Land. Aber das alles ist nur nötig geworden, weil der Vorfall von gewissen Kreisen zu ganz anderen Zwecken missbraucht worden ist. Also, dass man das als Indiz hinzieht, um einen gestörten Religionsfrieden zu begründen, das hat mich nicht nachvollziehbar gedünkt. Und der zweite Punkt, der sehr problematisch ist, dass er in der mündliche Ausführungen gesagt hat, es wäre ja auch an der Sanja Meti gelegen, zu beweisen, dass sie damals in dem Schiesskeller traumatisiert war, in einem Ausnahmezustand. Sie hätte ja können die Personen nennen, die mit ihr in dem Keller waren. Und mit dem tut der Beweislast der beschuldigten Person auferlegen. Und das ist nicht vorgesehen im Strafprozess. Und was auch noch in Richtung von so einer Beweislastumkehr geht, ist, dass er gesagt hat, ja, aber dann hätten sie ja können ein Arztzeugnis oder ein psychiatrisches Zeugnis einreichen, das zeigt, dass sie in einem Ausnahmezustand gewesen sind. Und dass man so etwas verlangt von jemandem, der ganz klar nicht seine Unschuld muss beweisen, das ist die Aufgabe vom Staatsanwalt, Schuld von jemandem zu beweisen. Das dünkt mich bedenklich. Und jetzt in Kombination mit der Umdeutung vom Polizeieinsatz, von den Morddrohungen, vom Shitstorm, das sind jetzt aus meiner Sicht als Prozessbeobachterin wirklich sachfremde Argumente, wo ich Mühe habe zu akzeptieren. Ich kann jetzt noch abwarten, was im schriftlich begründeten Urteil steht. Und ich denke, wenn das vorliegt, muss sich Sanja Ameti und ihre Anwalt sehr gut überlegen, ob sie das nicht wollen, an die nächste Instanz weiterziehen.
Das weiss sie noch nicht, oder wie hat sie denn reagiert auf das Urteil?
Sie hat nicht überrascht reagiert. Sie hat dann noch so eine kleine Aktion gestartet im Kunsthaus von Zürich. Sie hat eine kurze Rede aufgelegt auf einem leeren Stuhl. Sie hat einen Teller von Bratwürsten neben den Stuhl gestellt und hat sich mit dem als öffentliche Person verabschiedet. Was ich sehr bedauere, ich habe es zwar noch schön gefunden, dass sie noch Energie und Kreativität hat für so eine Aktion. Aber dass sie jetzt soll mundtot gemacht worden sein, durch die Instrumentalisierung von rechten Kreisen, die auf den Vorfall ausgenutzt haben, das finde ich nicht in Ordnung und unbefriedigend. Und ja, ich würde mir ein anderes Ende wünschen von dieser Affäre.
Denkst du, kann man irgendetwas lernen aus dem Fall als Gesellschaft?
Ja, zwei Sachen. Nicht nur als Gesellschaft. Also als Einzelperson kann man daraus lernen, einfach nie voreilig Sachen posten. Das ist in der Welt, das lässt sich nicht mehr entfernen. Das hat man auch nicht mehr unter Kontrolle. Das war der grösste Fehler, den sie gemacht hat. Man darf Dummheiten machen, Blödsinn machen, aber einfach nicht ins Internet stellen. Das ist das eine. Und das andere ist mir als Gesellschaft, ich finde, auch mir als Medienleute, wir hätten schneller und energischer müssen erkennen, dass die Schiessübung, der Vorfall, instrumentalisiert wird von gewissen Kreisen. Und da sind wir zu wenig energisch dagegen vorgegangen. Das hat der ehemalige Grossmünsterpfarrer Christoph Siegest ganz klar gesagt, da hat Brandmauer gefehlt. Und das ist die Lehre, die ich für mich aus dem Ganzen ziehe. Also, wenn sich so ein Shit-Hurricane zusammenbraut, dass wir wirklich auch anstehen und das nicht zulassen. Mhm.
Dann werden wir das mitnehmen. Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Mit Fragen oder Anregungen, Kritik können Sie sich gerne bei uns melden. Via Sprachnachricht am liebsten. Die Nummer ist 079 507 60 59. Die steht auch im Episodenbeschreib. Mein Name ist Boas Ruh und mich freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.